Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die gestrigen Anschläge auf christliche Kirchen in Nigeria sind weltweit verurteilt worden. UN-Generalsekretär Ban sagte, solche Taten könnten durch nichts gerechtfertigt werden. Die religiös motivierte Gewalt in Nigeria müsse ein Ende haben. Ähnlich äußerten sich Vertreter der USA und der EU. Bei den Bombenexplosionen am ersten Weihnachtstag waren mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen.
Verzweiflung und Trauer auch am Tag nach den Anschlägen. Am schwersten getroffen wurde eine katholische Kirche am Rande von Nigerias Hauptstadt Abuja. Vermutlich war es eine Autobombe, die auf dem Kirchplatz 35 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt hat. Bei einem Weihnachtsempfang sprach Nigerias Präsident den Angehörigen sein Beileid aus. Die Täter würden ihrer gerechten Strafe zugeführt, sagt er. Der Präsident ist ein Christ aus dem Süden des Landes und deshalb eher zurückhaltend mit Militäraktionen im muslimisch geprägten Norden Nigerias. Dennoch werden heute im ganzen Land die Sicherheitskräfte verstärkt. Die Lage ist angespannt, eine weitere Anschlagsserie nicht ausgeschlossen. Viele Menschen trauen sich nicht mehr auf die Straße. Zu den insgesamt 5 Explosionen gestern hat sich die radikal-islamische Sekte Boko Haram bekannt. Sie kämpft für einen islamischen Gottesstaat und hatte bislang vor allem Polizei- und Militäreinrichtungen im Visier. Bei einem mutmaßlichen Mitglied der Sekte wurden gestern Bauteile einer Bombe entdeckt. Ein Polizist wurde getötet. 4 Verdächtige haben wir festgenommen. Von Ihnen erhoffen wir uns weitere Informationen über die Hintermänner der Bombenleger. In der Verurteilung der Anschläge sind Sie sich einig. Das Oberhaupt der Muslime Nigerias, der Sultan von Sokoto und die katholischen Bischöfe des Landes.
Angesichts der vielen Krisenherde auf der Welt hat Papst Benedikt XVI. Zu Frieden und Versöhnung aufgerufen. Gewalt brächte nur Schmerz, Zerstörung und Hass mit sich, sagte der Papst beim Angelusgebet in Rom. Ausdrücklich verurteilte er auch die Anschläge in Nigeria.
Traurig, bestürzt und entsetzt, so reagierte der Papst auf die Attentate gegen Christen in Nigeria. Er verurteilte die Anschläge als absurde Geste, deren Ziel ausschließlich eine Eskalation der Gewalt sei. Mögen die Hände der Gewalttäter innehalten, die Tod säen, und mögen auf der Welt Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Am Fenster seines Arbeitszimmers im Apostolischen Palast sagte Benedikt XVI., er nehme Anteil an Trauer und Schmerz der Opfer und ihrer Angehörigen. Außerdem appellierte das katholische Kirchenoberhaupt an die nigerianische Gesellschaft, mit vereinten Kräften zu Sicherheit und Ruhe zurückzukehren. Nach dem Angelusgebet mit anschließendem Segen hielt der 84-Jährige zum Fest des heiligen Stephanus auch eine kurze Ansprache auf Deutsch.
Bitten wir darum, dass wir alle, so wie der heilige Stephanus, im Glauben und in der Liebe standhaft bleiben. Von Herzen wünsche ich euch und allen Familien eine gesegnete Weihnachtszeit.
Seine Wünsche in verschiedenen Sprachen erwiderten mehrere tausend Besucher mit Applaus auf dem Petersplatz bei strahlendem Sonnenschein.
2 Tage vor dem europäischen Jugendtreffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in Berlin sind bereits mehr als 1500 Jugendliche aus ganz Europa in der Hauptstadt angekommen. Zu dem Treffen vom 28. Dezember bis 1. Januar erwartet der französische Männerorden insgesamt 30.000 Teilnehmer. Bis zum Neujahrstag wollen die Jugendlichen täglich beten, in verschiedene Kirchengemeinden gehen und an Gesprächsrunden teilnehmen.
Aktivisten der Online-Bewegung Anonymous ist es gelungen, in die Datenbank eines renommierten US-Unternehmens für Sicherheitsfragen einzudringen. Zu den Kunden der Firma Stratfor sollen das amerikanische Militär und Technologieunternehmen wie Apple gehören. Nach Angaben von Anonymous wurden tausende Kreditkartennummern entwendet und Geld an Hilfsorganisationen überwiesen. Anonymous ist eine lose Verbindung von Internetnutzern. Sie setzen sich unter anderem für Informationsfreiheit ein.
Diese Seite wird zurzeit gewartet. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Es sei ein leichtes gewesen, in die Internetseite der Sicherheitsfirma Stratfor einzudringen und sensible Daten zu stehlen. So spotten die Hacker der Online-Bewegung Anonymous, die sich gerne maskiert zeigen. Kreditkartendaten tausender Kunden hätten sie gestohlen und bereits $1 Million abgebucht und gespendet. Sie können dein Konto räumen oder mit deiner Kreditkartennummer bezahlen, bevor du es überhaupt merkst. Schon mehrfach haben sie Systeme gehackt, Geld abgehoben und an Wohltätigkeitsorganisationen überwiesen. Auf Facebook räumt Stratfor den Angriff der Hacker ein. Besonders peinlich. Durch diese Attacke könnte öffentlich werden, wen das Sicherheitsunternehmen berät. Bisher streng gehütetes Firmengeheimnis. Glaubt man der Liste, die die Hacker veröffentlicht haben, gehören dazu das Pentagon und die UNO, aber auch Unternehmen wie Apple und die Deutsche Bank. Sie wollen die Banken und großen Firmen schädigen, aber es trifft uns kleine Leute, klagt dieser Mann, von dessen Konto $700 unter anderem ans Rote Kreuz überwiesen wurden. It's costing everybody involved. Daten von 4000 Kunden hätten sie bereits gestohlen, prahlen die Hacker. Alles unverschlüsselte Informationen. Man habe zwar Sicherheitssysteme installiert, erklärt Stratfor kleinlaut, aber es sei außerordentlich schwer, sich gegen solche Attacken zu wehren. Sie inszenieren sich als die modernen Robin Hoods im Internet. Doch die Ankündigung von Anonymous, schon in den nächsten Tagen nach weiteren sensiblen Daten zu jagen, durfte viele Kunden beunruhigen. Denn eines hat diese Weihnachtsattacke gezeigt: Noch gibt es keine wirkliche Sicherheit im Netz.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch im Internet unter tagesschau.de, unter anderem einen Überblick über die bekanntesten Hackergruppen, ihre Ziele und bisherigen Angriffe. In Istanbul hat ein Prozess gegen 13 türkische Journalisten begonnen. Sie werden beschuldigt, die nationalistische Untergrundorganisation Ergenekon zu unterstützen. Ergenekon soll versucht haben, die islamisch geprägte Regierung von Ministerpräsident Erdogan zu stürzen. Das Verfahren ist Teil eines seit Jahren laufenden Prozesses mit insgesamt hunderten Tatverdächtigen.
Die Solidarität ist groß unter den Journalisten und viele sind gekommen, um ihren Unmut gegen die Staatswillkür zu zeigen. Prozessauftakt gegen 13 Kollegen, die im März dieses Jahres verhaftet wurden. Der Grund: Sie sollen Mitglied im Geheimbund Ergenekon sein, der einen Staatsumsturz planen soll. Laut Anklageschrift werden die Journalisten beschuldigt, die Terrororganisation unterstützt zu haben. Klar ist, der Journalist Nedim Şener, einer der Mitangeklagten, hat Bücher über die Islamisierung des Landes geschrieben. So zum Beispiel über den konservativen Prediger Fethullah Gülen, der der herrschenden AKP von Ministerpräsident Erdogan nahesteht. Die AKP-Regierung übt seit längerer Zeit großen Druck auf die Presse aus. Das Ziel ist klar, sie möchten ein Land ohne Gegenstimmen schaffen. Ich kann es kaum aussprechen, aber die wollen hier ein faschistisches System aufbauen. Oppositionelle Stimmen werden zum Schweigen gebracht. Das fängt mit der Pressefreiheit an. Heute begannen gleich 4 Prozesse in verschiedenen Städten der Türkei. International werden die Verfahren gegen Journalisten genau beobachtet. Ich denke, die Türkei hat weltweit die meisten Inhaftierten mit journalistischem Hintergrund. Das kann so nicht weitergehen, das muss aufhören. Die Prozesslawine wird die Gerichte wohl noch mehrere Jahre beschäftigen.
Im Moment wird etwa 100 Journalisten der Prozess gemacht. Dabei geht es schlicht um die Pressefreiheit in der Türkei, um nicht mehr und um nicht weniger. Wie geht die herrschende Regierung mit Andersdenkenden um? Diese Frage wird sicher eine große Rolle spielen, wenn die Türkei näher an die EU heranrücken will.
Im Irak reißt die Gewalt nach dem Abzug der US-Kampftruppen nicht ab. In der Hauptstadt Bagdad starben heute mindestens 5 Polizisten, als ein Selbstmordattentäter sein Fahrzeug vor dem Innenministerium in die Luft sprengte. 27 Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Das Attentat könnte in Zusammenhang mit dem Machtkampf zwischen Schiiten und Sunniten in der irakischen Regierung stehen. Erst am vergangenen Donnerstag waren in mehreren von Schiiten bewohnten Stadtvierteln Bagdads Anschläge verübt worden. Dabei starben 72 Menschen.
In Syrien geht die Armee kurz vor dem Eintreffen internationaler Beobachter offenbar weiter gewaltsam gegen Oppositionelle vor. Diese im Internet veröffentlichten Aufnahmen sollen Panzer im Einsatz in der seit Wochen umkämpften Stadt Homs zeigen. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden dabei heute mindestens 23 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt. Die Beobachter der Arabischen Liga sollen von morgen an den von Syriens Präsident Assad zugesagten Truppenabzug aus Homs und anderen Städten überwachen.
Der SPD-Vorsitzende Gabriel hat sich gegen einen Rücktritt von Bundespräsident Wulff ausgesprochen. Der Zeitung Die Welt sagte er, es wäre verheerend und nahe an einer echten Staatskrise, wenn innerhalb von 2 Jahren zum zweiten Mal ein Bundespräsident zurückträte. Wulff steht wegen eines privaten Hauskredits und Ferienaufenthalten bei befreundeten Unternehmern in der Kritik. Gabriel erklärte, Träger öffentlicher Ämter dürften auch Fehler machen, sie müssten aber eindeutig und glaubwürdig damit umgehen. Ein Jahr nach Einführung der Kraftstoffsorte E10 stehen viele Autofahrer dem Benzin weiter skeptisch gegenüber. Der Marktanteil lag zuletzt bei gut 10%. Bundesregierung und Mineralölwirtschaft hoffen aber darauf, dass sich E10 noch durchsetzen wird. Der Kraftstoff enthält 10% Bioethanol, das unter anderem aus Rüben und Getreide gewonnen wird.
An fast allen Tankstellen in Deutschland ist E10 mittlerweile zu haben und in der Regel sogar deutlich günstiger als Superbenzin. Doch auch ein Jahr nach Einführung meiden rund 90% aller Autofahrer den Biosprit.
Das ist ein Bauchgefühl. Ich meine, ich könnte mich ja erkundigen, ob das Auto E10 verträgt oder sowas. Aber für 3 Cent mache ich das nicht. Ich
zahle lieber mehr und das Auto bleibt heil.
Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache, denn bis heute ist kein einziger Motorschaden durch E10 bekannt. Die Ablehnung resultiert offenbar noch immer aus der Verunsicherung zu Jahresbeginn. Mineralölwirtschaft, Verbände und Autohersteller hatten schlecht informiert, sich den schwarzen Peter gegenseitig zugeschoben. Heute Einsicht.
Ich denke, uns allen ist damit geholfen, dass wir an einem Strang ziehen und E10 eben zum Erfolg am Markt verhelfen. Denn nochmal, diese Biokraftstoffe haben mittelfristig das größte Potenzial, um CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken.
Umweltverbände kritisieren, die CO2-Bilanz von E10 sei nicht positiv. Doch die Politik beharrt darauf, E10 bleibt, um die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern.
Es wird auf jeden Fall E10 im kommenden Jahr noch geben. Das ist der Wille der Bundesregierung. Die Mineralölwirtschaft hat sich jetzt auch schon darauf eingestellt.
Wie die Branche die Autofahrer von E10 überzeugen will, dafür gibt es keine Pläne. Irgendwann, so die Hoffnung, werden sich alle an Biosprit gewöhnt haben.
Im Norden Skandinaviens haben hunderttausende Menschen Weihnachten im Dunkeln feiern müssen. Ein schweres Sturmtief sorgte vielerorts für Stromausfall. Auch der Verkehr war stark behindert. Aufgrund von Schneewehen und umgestürzten Bäumen waren Straßen unpassierbar. Viele Eisenbahnen konnten nicht fahren. Betroffen von Sturmtief Dagmar waren Norwegen, Schweden und Finnland.
Plötzlich war es zappenduster. Mehrere hunderttausend Norweger und Schweden hatten vergangene Nacht keinen Strom. Sturmtief Dagmar zieht mit Orkanstärke über Nordskandinavien, zerstört Teile von Gebäuden, Bushaltestellen, Vorgärten und reißt Bäume aus dem Boden. Viele Reisende müssen diese Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag im Zug verbringen. Immerhin mit Büchern und Kaffee, wie dieser Mann berichtet. Andere sind zu Hause geblieben und haben dennoch keine Ruhe in der Nacht finden können. Wir sind um 4 Uhr morgens aufgewacht durch den Sturm. Da haben wir die umgestürzten Bäume gesehen und sind natürlich erst mal ein paar Stunden wach geblieben. In Norwegen und Schweden ruht der Schiffs- und Fährverkehr, zumindest teilweise schon, als die Fähre im Hafen von Helsinki noch mit den Wellen kämpft. Am Morgen erreicht das Sturmtief auch Finnland mit Wucht. Auch hier bricht die Stromversorgung für mehr als 100.000 Menschen zusammen. In weiten Teilen des Landes funktioniert das Handynetz nicht mehr. Auch hier sind Zugverbindungen eingestellt. Gleichzeitig warnt die Polizei davor, mit dem Auto zu fahren. Behörden in ganz Nordskandinavien rufen die Bevölkerung dringend dazu auf, Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen, um nicht durch umherfliegende Teile und herabstürzende Bäume verletzt zu werden. Nach Einschätzung von Meteorologen zählt Sturmtief Dagmar zu den heftigsten Unwettern der vergangenen Jahre.
Am 7. Jahrestag des verheerenden Tsunamis im Indischen Ozean haben tausende Menschen in Thailand und Indonesien der Opfer gedacht. Vielerorts beteten Christen, Muslime und Buddhisten gemeinsam für die mehr als 230.000 Menschen, die in den Wassermassen ums Leben gekommen waren. Unter ihnen waren auch viele ausländische Touristen. Experten wiesen darauf hin, dass Thailand noch immer kein funktionierendes Tsunami-Warnsystem besitze.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 27. Dezember.
Weite Teile des europäischen Kontinents liegen unter Hochdruckeinfluss. Dabei fließt mit einer südwestlichen Strömung weiterhin milde Luft nach Deutschland. Im Norden machen sich schwache Tiefausläufer mit etwas Regen bemerkbar. Zwischen Donau und Alpen können sich heute Nacht längere Zeit die Sterne zeigen. Später bildet sich gebietsweise Nebel. Ansonsten bleibt es meist bedeckt, hier und da fällt Sprühregen. Am Tag zeigt sich die Sonne im Norden und in der Mitte nur selten. Etwas Nieselregen fällt vor allem im Norden. Im Süden wird es abseits und nach Auflösung des Nebels sonnig. In der Südhälfte weht der Wind schwach, sonst mäßig, an der Küste frisch, an der Ostsee anfangs stürmische Böen. Unter klarem Himmel wird es heute Nacht frostig, im Nordosten milde 9 Grad. In den Nebelgebieten des Südens morgen nur 0, in der Nordhälfte vielerorts 10 bis 11 Grad. Am Mittwoch zeigt sich die Sonne etwas häufiger. Ab Donnerstag wird es kühler und wechselhaft mit Regen oder Graupelschauern. Im Bergland fällt auch Schnee, der am Freitag ergiebig sein kann. Sonst gibt's teilweise kräftige Regenfälle.
Wir melden uns wieder mit der Tagesschau um 23.15 Uhr.